gegeben, ohne dass man sie sucht. Wenn man Glück hat, ist der Richtige. Hat man Pech, heißt der Katz, heißt der.
Wir haben Glück, denn wir sind rot-weiß.
Zu einem Club. Das Fußballmagazin auf Radio Frei.
Ja, willkommen heute. Die Liebe zu einem Club, unsere Februar-Ausgabe. Heute im Studio mal nicht der Reinhard, der drückt sich auf der Berlinale rum. Wir wünschen da natürlich viel Glück für allerlei Autogramme. Ich habe mir dennoch Studiogäste heute hier reingeholt. Zum einen den Ronald Rychlewski. Hallo Ronald.
Hallo.
Trink gerade was. Und dann den Sven Söderberg von Spirit of Football, aber auch ein passionierter Rot-Weiß-Fan mit profunder Kenntnis diverser Hintergründe. Den werden wir nachher noch befragen, den Sven, was Spirit of Football gerade so Spannendes macht. Mit dem Ronald werden wir am Anfang darüber sprechen, wie Rot-Weiß vor 2 Tagen gespielt hat. Er macht eine Spieltagsanalyse. Das war ja nun nicht so erfreulich, aber dazu später mehr. Im mittleren Teil unserer Sendung, die diesmal ziemlich vollgepackt ist, werden wir, habe ich ein Gespräch voraufgezeichnet am Sonntag schon mit Markus Hirsche vom Fanrat. Wir machen so ein bisschen Bilanz. Wie war das jetzt eigentlich die Arbeit des Fanrats im letzten Jahr? Was lief jetzt eigentlich auf der Mitgliederversammlung und was haben die Mitglieder denn so beschlossen, was sie sich neu vornehmen?
Daher war das ein guter Start. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit eigentlich nichts mehr zugelassen, haben dann unser Tor gemacht.
Also erstens haben wir da so Sachen vorbereitet.
2008 hatten wir ja dieses grandiose Pokalspiel gegen Bayern. Wäre schön, wenn man solche Erlebnisse wieder mal bei Rot-Weiß hätte.
Man muss erstmal Ruhe reinbringen und dann alles von unten aufarbeiten.
Wird eben alles nach vorne geworfen, in der Hoffnung, den Ausgleich zu erzielen.
So, das war das erste Tor in diesem Landespokalfinale zwischen dem FSV Wacker 90 Nordhausen. Und im FC Rot-Weiß Erfurt und der Torschütze war die Nummer 4.
Die Spielanalyse.
Genau, jetzt kommen wir zur Spielanalyse. Vor 2 Tagen hat der FC Rot-Weiß Erfurt sein erstes Punktspiel gemacht nach der Winterpause. Ronald Rychlewski als profunder Kenner der Szene, sage ich mal so, ist jetzt hier im Studio. Für die Hörer, die jetzt vielleicht nicht beim Spiel waren, vielleicht erstmal als Einstieg, wie wurde denn gespielt? Warst du zufrieden? Und danach gucken wir so ein bisschen auf die Details.
Ja, hallo erstmal alle. Und gespielt wurde, trotz der vorherigen Diskussionen über den Zustand des Platzes, ob er gefroren ist oder nicht gefroren ist und bespielbar ist, am Ende war alles gut. Es konnte gespielt werden. Bei, ich sag mal, an für sich milden Temperaturen, aber einem sehr bögen und Wind und sich abkühlender Temperatur und im tiefen Boden. Am Ende haben unsere Gäste aus Halberstadt 0-2 gewonnen. Aus unserer Sicht haben wir 0-2 verloren. Nach 13 Spielen ohne Niederlage ist eine Serie bei Rot-Weiß gerissen, die man hätte ausbauen können, denn Die Niederlage war für mich eigentlich weder nicht unbedingt vorhersehbar und auch eigentlich in Teilen unnötig, würde ich sagen, weil der Spielfilm dieser 90 Minuten durchaus Situationen und Momente hatte, wo Rot-Weiß den Spielverlauf hätte anders gestalten können.
Mhm. Dazu kommen wir gleich. Die erste Frage, du sagst jetzt, das war nicht zu erwarten, weil Halberstadt ist eigentlich nur im Mittelfeld angesiedelt. Weder besonders viele Tore geschossen, noch auswärts besonders erfolgreich gewesen. Jetzt aber 0-2. War das aus deiner Sicht, du hast jetzt gesagt, es war verwunderlich. Woran lag es denn? Hat Rot-Weiß trotzdem viele Chancen gehabt und Halberstadt mit Glück gewonnen? Oder war das ein verdienter Sieg für die Gäste? Wie schätzt du das ein?
Ich würde mal den Saisonverlauf der Halberstädter mal damit beginnen. Die Halberstädter haben 9 Saisonniederlagen auf dem Konto stehen gehabt vor diesem Spieltag. Davon allerdings 6 an den ersten 7 Spieltagen. Die waren ja in den ersten Wochen der Saison lange am Tabellenende. Eine dieser Niederlagen war ja unser 1-0 Auswärtssieg in Halberstadt. Dass es ein unangenehmer Gegner wird, der teilweise auch wirklich schwer zu bespielen ist, das war ich eigentlich von überzeugt, dass das ein sehr umkämpftes Spiel werden kann, dass es auch eng werden kann, weil ich nach wie vor die Auffassung vertrete, dass das 1-0 in Halberstadt für uns ein doch teilweise mit Glück errungener Sieg war und mit einer gewissen Portion Cleverness und Abgezocktheit. Das war dort schon sichtbar mit einem sehr jungen Trainer, der Maximilian Denz, der diesen Herrn Petersen abgelöst hat als Trainer, der eine sehr moderne Spielauffassung hat, vor allem auf junge Spieler setzt, die entwicklungsfähig sind und denen auch eine sehr offensive Spielweise dort schon eingeimpft hat, dass wir dort schon unsere Probleme in Halberstadt hatten. Das war auch am Sonntagnachmittag im Steigerwaldstadion zu sehen, dass die Halberstädter eigentlich richtig gut eingestellt waren. Denz hat zum Beispiel als Trainer der Halberstädter in der Winterpause, in der Rückrundenvorbereitung, sich bewusst schwere Gegner gesucht. Die hatten also Testspielgegner wie Carl Zeiss, wie Wolfsburg 2, wie, glaube ich, Braunschweig, ja, wo es teilweise auch deutliche Niederlagen gab. Er hat das bewusst gemacht, um die an so ein Niveau heranzuführen, was er von Rot-Weiß Erfurt erwartet hat. Mhm. Ja. Und da war Halberstadt für mich über die 90 Minuten eigentlich top eingestellt gegen uns. Die haben so ein bisschen die wunden Punkte gefunden, uns aus dem Spiel zu nehmen.
Was waren denn die wunden Punkte?
Ja, ich bin der Auffassung, dass wir uns etwas die Struktur im Spiel gefehlt hat. Wenn du 4 verletzte Spieler hast, die eigentlich in das System der Mannschaft gehören, ob es ein Peter Lela ist, ein Lukas Novi, ein Pino Telles oder ein Danilo Dietrich, der sich ja hervorragend zurückgekämpft hat, ein Aktivposten war im defensiven Mittelfeld zum Ende der Hinrunde hin, und dann die Mannschaft etwas umstellen muss mit Spielern, die jetzt weniger Spielpraxis haben oder hatten bisher. Das hat man teilweise streckenweise gemerkt. Da haben Automatismen nicht ganz gegriffen. Mhm. Was die Mannschaft ausgezeichnet hat zum Ende der Hinrunde, weswegen sie auch so lange ungeschlagen war, war vor allem auch immer wieder dieses Versuchen einer breiten Spielanlage hinten, meistens bei eigenem Ballbesitz aus einer eigenen Dreierkette heraus und dann vorn schnell über die Außenbahn zu kommen. Die Leute dafür haben wir zweifellos, denke ich mal, mit Tobias Hasse und Daryl Goertz und Morten Rüdiger. Und dann 2 abgezockte Stürmer vorn, die sich mal ist der besser, mal ist der besser. Das ist halt je nach Spieltag oder wie sie eingebunden werden ins Spiel immer unterschiedlich gewesen. Das hat nicht funktioniert. Dort haben uns die Halberstädter eigentlich dazu gezwungen, dass nachdem sie eine Weile abgewartet haben, dann höher gestellt haben, sich auch mehr gepresst haben, uns zu unnötigen Ballverlusten eigentlich gezwungen haben auch. Und wir dann teilweise etwas überhastet diese Spielzüge ausgeführt haben. Es waren viele Flanken aus dem Halbfeld heraus, die untemperiert, unpräzise, überhastet waren, in den Strafraum hinein. Das Hoffen, dass Schaller oder Jovanovic irgendeinen bekommen. Mhm. Und das hat nicht funktioniert, darauf waren die eingestellt. Schaller war ja meistens von mindestens 2 Gegenspielern im Strafraum zugestellt und dem wurde kaum ein Ballbesitz gestartet.
Mhm. Ja. Wobei man sagen muss, bei dem Flügelspiel, das habe ich auch so beobachtet, vor allen Dingen über die rechte Seite kam da nicht sehr viel. Ne? Man hat den Ausfall von Novi deutlich gemerkt, der ja super Flanken schlägt und die rechte Seite hoch und runter ackert. Aber was in dem Block, in dem ich stand, da möchte ich jetzt mal deine Einschätzung hören, da wurde so ein bisschen kritisiert, so am Ende des Spiels, dass wir eigentlich auch kaum 2 Kämpfe gewonnen haben. Also irgendwie waren die giftiger und spritziger in den direkten Duellen. Hast du das auch so gesehen?
Also wir haben das dann im Fanradio teilweise auch so dokumentiert, dass wir den Eindruck hatten, dass der Mannschaft so ein bisschen der Biss, die Griffigkeit fehlt. Mhm. Die Halberstädter waren dort körperlich sehr präsent. Die sind in die Zweikämpfe gegangen. Die haben die teilweise auch regelrecht gesucht in vielen Szenen, um eben unser Spiel zu unterbinden, uns zu Ballverlusten zu zwingen. Und haben das ja auch eigentlich klasse gemacht mit der Balleroberung und dann gezielt nahtlos durch die Konter. Also das Spiel war am Ende 0-2. Wenn das in einigen 2-3 anderen Situationen konsequenter ausgespielt wird von der Germania, kann es auch 0-3 oder 0-4 stehen unter Umständen.
Mhm. Ja. Jetzt, warum ist das so? Was denkst du?
Warum? Ich glaube auch mal, diese 13 Spiele ohne Niederlage, da waren ja auch Spiele dabei, in denen wir auch in Rückstand gekommen sind, relativ schnell. Teilweise, ich erinnere mich an das Auswärtsspiel in Neugersdorf mit 0-2, dort sogar in zweifacher Unterzahl den Ausgleich geholt. An das Heimspiel gegen Hertha BSC, was 3-3 endete. An das Heimspiel gegen Altklinike, was ja das letzte vor der Rückrunde sehr erfolgreiche war. Auch dort liegen wir eigentlich relativ schnell 0-1 zurück und schaffen eigentlich mit der Pause das 1-1. Mhm. Und dann passiert ja in der zweiten Halbzeit das, dass das Spiel durch diesen Ausgleichstreffer gekippt ist, zu unseren Gunsten. Jeder Schuss ein Tor, kann man fast sagen. Am Ende war es ein 7:1. Dass diese Überzeugung, wir können das, wenn wir auch mal in Rückstand liegen, zwar in den Köpfen der Spieler da ist, aber sie irgendwie mit zunehmender Spielzeit wohl gemerkt haben, wir können es aber heute nicht. Es funktioniert irgendwie nicht. Man hat ja teilweise auch manchmal so von der Körperspannung, Körpersprache auf dem Platz den einen oder anderen Akteur gesehen, wo man das Gefühl hatte, der wirkt jetzt ratlos. Was mache ich jetzt? Was soll ich machen? Ich komme hier nicht durch. Ja? Dass diese Überzeugung mit zunehmender Spielzeit geschwunden ist. Ich würde der Mannschaft nicht absprechen, dass sie keinen Einsatzwillen hatte. Ja? Aber sie war halt wirklich nicht präsent genug. Und ich würde es auch nicht der Wintervorbereitung zuschreiben. Da weiß man, dass es harte Trainingseinheiten zum Beispiel in der Türkei gegeben hat, bis zu 3 Trainingseinheiten am Tag. Müde, schwere Beine dürften es nicht mehr gewesen sein und Köpfe auch nicht. Und dann halt die Umstellung verschiedener Spieler drin, wo man merkt, Automatismen greifen nicht. Ja? Und da gab es Schwachpunkte. Ich möchte es auch nicht, weil die rechte Seite erwähnt wurde mit Lukas Novi, ich möchte das jetzt nicht auch an seinem Vertreter, an Marius Wegmann, festmachen, der ja schon in einem Spiel beim BFC gezeigt hat, dass er es kann, die Aufgabe übernehmen, der aber auch in dem Spiel gebraucht hat, reinzukommen, dann irgendwann drin war, aber da war es zu spät. Da hat die ganze Mannschaft nicht mehr so ganz funktioniert. Also das fehlt noch ein bisschen und ich glaube auch, dass in der Trainingswoche bis zum Spiel am Montagabend müssen wir zum Spitzenreiter Chemnitz, dass in der Trainingswoche das Trainerteam mit der Mannschaft das auch aufarbeiten wird. Und ich erwarte und denke eigentlich auch, dass es bei diesem Spiel in Chemnitz eine andere Truppe geben wird, ja, die das auch anders annehmen wird, denke ich mal.
Also du bist da deutlich positiver als, sag mal, der Block, in dem ich stand, was das Zweikampfverhalten etc. betraf. Jetzt hast du schon den Ausblick gegeben. Das will ich jetzt nochmal so ein bisschen ausbauen. Also gegen Chemnitz, die sind ja mit 16 Punkten sogar voran. Das Spiel ist nicht am Wochenende, sondern erst am Montag, aus Gründen, die ich nicht kenne. Es ist ein bisschen schade, weil viele Gästefans wahrscheinlich hingefahren wären, wenn es Samstag oder Sonntag gewesen wäre. Haben wir da eine Chance?
Also du hast in einem Fußballspiel immer eine Chance. Ja.
Gut, 3 Euro fürs Rasenschwein. Gut, die Frage war auch schlecht gestellt. Ja. Also haben wir unter dieser Konstellation mit dieser Leistung vom Sonntag und mit dem Lauf, den Chemnitz offenkundig hat, dort eine Chance, mindestens einen Punkt zu holen? Theoretisch natürlich, das ist mir klar, aber siehst du das auch praktisch?
Also ich sag mal, wenn wir wieder in so einen Stil verfallen, wie das gegen Halberstadt gewesen ist, dass uns dort keine Lösung einfallen und dass wir auch nicht energisch präsenter sind, energisch an die Zweikämpfe gehen, die auch annehmen, diese Zweikämpfe. Ja? Und nicht darauf warten, dass zum Schiri schauen, pfeift er jetzt, pfeift er nicht und dann ein bisschen rumlamentieren und so, das kann ich dort in Chemnitz nicht bringen. Ja, das geht zur Sache, die sind ungeschlagen, Entschuldigung, nicht ungeschlagen, aber die sind weit entfernter Spitzenreiter im Moment. Ja. Auch die haben den Anspruch, ihrem Publikum dort was zu bieten, ihren Fans. David Bergner, für den wird es besonders sein als Trainer, der Chemnitzer, hat hier in Erfurt trainiert, was weniger eine erfolgreiche Episode gewesen ist. In Chemnitz funktioniert es offensichtlich, wie er die Mannschaft aufgebaut hat. Die sind Staffelfavoriten, das wollen die auch zeigen. Sie sind aber nicht unverwundbar und das zeigten einige Spiele, in denen sie überraschenderweise dann doch Punkte abgegeben haben. Man darf eigentlich in Chemnitz, denke ich mal, nicht auf dem Rasen gehen und die Hosen voll haben und mit der Einstellung drauf gehen, wir halten dagegen, wir wollen dagegen halten. Das hat auch in Nordhausen funktioniert im Punktspiel mit dem 0:0.
Gut, dann seien wir gespannt, ob das funktioniert. Also nächste Woche, Montag dann in Chemnitz, 19 Uhr, glaube ich. Ja, ich gehe davon aus, dass es auch einen Livestream gibt vom MDR. Wir werden sehen, was da rauskommt. Ich hoffe auf jeden Fall eine bessere Leistung als jetzt am Sonntag. Soweit erstmal, Ronald, vielen Dank für die Analyse. Und bei mir im Studio ist jetzt zu Gast Markus Hirsche vom Fanrad. Hallo Markus.
Hallo Micha.
Der Fanrat Rot-Weiß Erfurt e.V. ist circa ein Jahr alt und hat letzte Woche seine Mitgliederversammlung gemacht und durchgeführt. Die muss er ja auch mindestens einmal im Jahr machen. Und es wurde so Bilanz gezogen. Es wurde auch kritisch diskutiert. Es wurden Hinweise gegeben an den Vorstand, wie er sich denn zu verhalten habe in nächster Zeit und was er so anzugehen hat. Und es wurde darüber nachgedacht und diskutiert und zusammengetragen, was hat der Fanrat eigentlich vor 2019, und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Markus, du warst ja dabei bei der Mitgliederversammlung des FC Rot, nein, des Fanrat Rot-Weiß Erfurt. Vielleicht erstmal ganz allgemein so dein Eindruck. Wie war denn das für dich als Mitgliederversammlung eines jungen Vereins?
Ja, also ich habe die gesamte Zeit miterlebt, seit Gründung oder in der Vorgründungsphase schon und auch seit Gründung. Und ich muss sagen, das Jahr war sehr aufreibend und sehr spannend. Und wir haben unheimlich viel gemacht, teilweise auch über die Belastungsgrenze der Mitglieder hinaus. Deswegen hat das jetzt zum Ende auch ein bisschen nachgelassen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht in Zukunft weitergeht. Und ich hatte schon das Gefühl, dass man mit einem gewissen Stolz auch drauf schauen kann, was in den letzten Jahren, in den letzten Monaten passiert ist. Und dass die Mitglieder sich gegenseitig das auch honoriert haben zur Mitgliederversammlung, also gegenseitig auch anerkannt haben, was wir alles so für Aktionen gestartet haben und wie wir uns eingebracht haben. Ich denke, der ursprüngliche Ansatz, dass man dem Verein FC Rot-Weiß Erfurt helfen will, dass man den unterstützen will auf allen Ebenen, der ist, denke ich mal, vollumfänglich gemacht worden, umgesetzt worden. In vielen Bereichen sind wir natürlich auch an Grenzen gestoßen und daraus schlussfolgernd haben wir uns ja auch ein paar andere Ziele oder veränderte Ziele für das nächste Jahr ein bisschen gestellt. Mhm.
Zu den Zielen kommen wir noch. Erst nochmal so ein bisschen rekapitulierend. Was ist denn so, was sind für dich so die zwei, drei Hauptpunkte? Was hat der Fanrat so angestoßen? Wo hatte den FC Rot-Weiß Erfurt unterstützt in 2018?
Ja, da gibt es ganz konkrete operative Sachen. Wir haben mitgeholfen, zwei Fanfeste zu organisieren. Einmal zum Ende der Saison, der letzten Drittligasaison, und auch zum Start der jetzigen Regionalligasaison. Wir haben ein sehr umfangreiches, großes Projekt mit der Crowdfunding-Geschichte Rheinballern NLZ gemacht oder umgesetzt, was ja über den Fanrat lief. Und viele kleine Aktivitäten. Wir haben den Verein Rot-Weiß Erfurt bei der Mitgliederversammlung, bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung unterstützt und haben dadurch eigentlich sichergestellt, dass sie überhaupt stattfinden konnte, weil einfach die logistisch-organisatorischen Möglichkeiten da des Vereins relativ beschränkt sind. Und wir haben viele, manchmal auch zu viele Gespräche mit verschiedensten Leuten geführt, die rund um den Verein was zu sagen haben oder auch nichts zu sagen haben, aber trotzdem sich einbringen. Und da haben wir, denke ich mal, den Fanrat ganz gut fürs erste Jahr auch in und um dem Verein Rot-Weiß Erfurt verortet.
Also ich bin ja auch Teil des Fanrats und mir ist noch in Erinnerung von der Mitgliederversammlung, dass es gab ja auch Kritik, öffentlich geäußerte Kritik seitens des Insolvenzverwalters, auch des Ehrenrates, und trotz dessen ist der Fanrat eigentlich weiter stetig gewachsen. Die Mitgliederzahl ist um circa ein Drittel nochmal nach oben geschnippt in 2018. Insbesondere übrigens nach der öffentlichen Kritik gab es nochmal eine ganze Reihe von Mitgliedsanträgen, weil Leute kamen zu uns und haben gesagt, wir müssen und wollen euch jetzt unterstützen und da irgendwie dabei sein, weil wir müssen diesen Verein demokratisieren. Das fand ich so persönlich ganz positiv. Und was du jetzt auch schon mal angesprochen hast, ich fand das auch eine unheimlich angenehme Atmosphäre. Also ich kenne andere Sitzungen, die was irgendwie mit Rot-Weiß zu tun haben, wo auch ein bisschen rumgepöbelt wird. Das war diesmal nicht der Fall. Es war ziemlich konstruktiv, nicht unkritisch, muss man dazu sagen. Der Vorstand hat die ein oder andere Kritik und Aufgabe mit auf den Weg bekommen. Und insgesamt muss man dazu sagen, wir saßen da, glaube ich, 3,5 oder 4 Stunden. Es war an einem Freitagabend, alle hatten ihre Arbeitswoche hinter sich. Es war auch anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Also ich fand das wirklich, es war ein cooler Drive, so fand ich, eine gute Stimmung.
Ja, das hat schon auch Spaß gemacht und mal so geballt auch nochmal so Bericht erstattet zu bekommen. Es ist ja nicht nur der Bericht des Vorstands gewesen, sondern wir haben ja auch jemanden mit Tobias Hagemann, der auch jetzt in dem aktuellen Aufsichtsrat sitzt, der mal gesagt hat, was man eigentlich alles so machen kann und was man eben auch nicht machen kann und wo einem auch die Hände im Moment aktuell im Verfahren gebunden sind. Und wir haben viel über die Kommunikation zu den verschiedensten Akteuren rund um Rot-Weiß erfahren und das ist schon für die Leute auch spannend, vor allen Dingen diejenigen, die jetzt nicht so eng tagtäglich mit der Arbeit des Fanrates verbunden sind, macht das schon, ja, es ist halt eine Darstellung dessen, was man tut oder getan hat und eben auch ein gemeinsames Überlegen, wie das denn in Zukunft weitergehen soll. Mhm. Und das war schon spannend, ja.
Wobei man bei Tobias Hagemann, und er sitzt im Aufsichtsrat, dazu sagen muss, dass er tatsächlich da überhaupt keine Details, sagen wir, offenbart hat. Ne?
Das kann er ja auch gar nicht.
Kann er nicht, darf er nicht und hat er auch nicht gemacht. Das möchte ich nur nochmal öffentlich hier betonen, bevor wieder Leute kommen und ihn da abkanzeln.
Ja, es ist so grundsätzlich so, dass immer erwartet wird oder ja mittlerweile schon erwartet wird, dass wir uns gegen irgendjemanden oder für irgendwas einsetzen und so weiter. Und das ist, glaube ich, bei der Mitgliederversammlung nochmal rausgekommen, dass es gar nicht so sehr um persönliche Befindlichkeiten oder ob man den einen mag oder nicht mag geht, sondern uns geht es vor allen Dingen immer um die Sache und wir versuchen irgendwie die Fan-Meinung, die Fanbasis in dem Verein Rot-Weiß-Erfurt zu tragen. Und das tut auch manchmal weh, weil man natürlich bestimmte Sachen ja auch mal ausdiskutieren muss oder eben auch mal eine andere Meinung akzeptieren muss und dann nicht gleich auch persönlich betroffen sein soll. Aber das ist in einer Demokratie notwendig und ein Verein ist nun mal ein demokratisches Gebilde und ich wünsche mir das für den FC Rot-Weiß Erfurt für die nächsten Jahre auch.
Okay, dann erstmal zur nächsten Musik. So, ihr hört Die Liebe zu einem Club heute am 12.02. Dieses Interview ist voraufgezeichnet, vor dem Halberstadtspiel. Wir sind also weder euphorisch noch niedergeschlagen. Wir wissen nämlich noch nicht, wie es ausgeht. Markus Hirsche ist mit hier im Studio und wir reden über den Fanrat. Wir haben jetzt in dem ersten Teil eher darüber gesprochen, wie so die Bilanz aussieht, was der Fanrat so gemacht hat, also zumindest die wichtigsten Sachen. Wie war das mit der Mitgliederversammlung? Und ein wichtiger Punkt, zu dem wir jetzt kommen, ist ja die Satzungskommission, da muss ich vielleicht noch zwei, drei Worte dazu sagen, weil ich Teil dieser Satzungskommission bin und Markus wird aber dann nochmal die Frage der Genossenschaftsgründung, die Anteile zeichnen soll an der Fußball GmbH, näher beleuchten, weil das auch Fragen sind, die an uns herangetragen werden und die Menschen, die Fans wissen wollen, wie es da so weitergeht. Erstmal zur Satzungskommission selber, die ist durch die Mitglieder im letzten Jahr einberufen worden. Im Januar 2018 haben die Mitglieder mit großer Mehrheit bestimmt, die Satzung soll überarbeitet werden, des FC Rot-Weiß Erfurt e.V. Dort sind Menschen in diese Satzungskommission gewählt und gelost worden. Und seitdem arbeitet die Satzungskommission mehr oder weniger regelmäßig. Das hängt ein bisschen vor dem Hintergrund zusammen mit der Insolvenz und den unklaren, Zukunftsaussichten. Aber inzwischen nach einer längeren Durststrecke Mitte des Jahres hat sie sich wieder öfter getroffen und arbeitet jetzt so der Reihe nach ab und erstellt tatsächlich eine neue Satzung, ist da auch schon relativ weit und im Moment geht es darum, wie verzahnt sich die, also wie wird der Aufsichtsrat, das Präsidium bestimmt gewählt, gibt es da Entsandte und wie wird das verzahnt später mal mit der neu zu entstehenden Fußball GmbH, weil dort ja ein Beirat gegründet werden soll, in dem der Verein mitentscheidet und mit Personen entsendet, die dann diese ominösen 50+1 Stimmrechte haben. Das ist so der Hintergrund der Sache und gleichzeitig gibt es das Bestreben, Investoren zu finden seitens der Insolvenzverwaltung für diese neue GmbH. Und neben Groß- und mittleren Investoren und Anteilseignern ist eine der Ideen, die Fans mitzunehmen und in kleinen Stückelungen sozusagen den Fans zu ermöglichen, mit geringen Beträgen sich daran zu beteiligen und das dann in Form einer Genossenschaft zu machen, die dann letztendlich einen, wie auch immer, je nach Anteil, den sie zusammenbringt, Stimmanteile in dieser Gesellschafterversammlung hat und vielleicht sogar im Beirat. Markus, da bist du aber der Experte auf dem Gebiet.
So ein bisschen.
Ja, du als erfahrener Genossenschaftsgründer?
Nee, ich habe noch keine Genossenschaft gegründet. Ich bin nur so am Rande habe das mit beobachtet, wie das jetzt mit dem Kulturquartier mit der Genossenschaft gelaufen ist. Das ist ja die erste und einzige Kulturgenossenschaft in Thüringen, die sehr erfolgreich Genossen sucht und da auch schon relativ viel Geld eingesammelt hat, damit das alte Schauspielhaus irgendwann mal wieder als Kulturort reanimiert werden kann. Das finde ich sehr faszinierend und toll, weil eine Genossenschaft natürlich die Möglichkeit hat, bürgerschaftliches Engagement, sagen wir mal, in eine Form zu experimentieren, die dann zum Schluss dazu führt, dass man eben unabhängig von Fördermitteln oder unabhängig von staatlicher Unterstützung was entstehen lassen kann. Und im Kulturbereich ist das natürlich total faszinierend. Ob das bei der RWE Fußball GmbH eine gute Lösung ist, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich hatte zur Mitgliederversammlung des Fanrats einen Antrag gestellt, dass der Fanrat beauftragt wird, oder dass der Fanrat beschließt, sich damit mal auseinanderzusetzen und gegebenenfalls auch organisatorisch das vorzubereiten, eventuell so eine Genossenschaftsgründung. Diesen Antrag habe ich erstmal zurückgezogen, weil Herr Reinhardt mich gebeten hat, da nochmal zu einem Gespräch zu kommen. Er hat da schon wohl einiges vorbereitet, so hat er mir geschrieben, und es wird jetzt in ein paar Tagen ein Gespräch geben, zu dem er mich, aber eben auch interessierte Fans, die sich da einbringen wollen, eingeladen hat. Das heißt, wenn da jemand noch mitkommen will zu dem Termin, den würde ich jetzt nicht öffentlich bekannt geben, aber da könnt ihr euch bei info@fanrat-erfurt.de melden. Kurze Mail, ich würde gerne mit zu dem Genossenschaftstermin, ich habe da Interesse dran, ich will da mitarbeiten, sowas vielleicht auch in die Wege zu auf den Weg zu bringen, dann meldet euch. Ich muss da nicht alleine hingehen, sondern gehe da gerne auch mit zwei, drei anderen Leuten zusammen hin, dass wir uns einfach mal kundig machen, was hat sich Herr Reinhardt darunter vorgestellt. Eine Genossenschaft ist erstmal grundsätzlich ein Konstrukt, was sich für die Belange der Mitglieder einsetzt, also im Endeffekt dazu gegründet wird, um Vorteile für die Mitglieder zu erreichen, erwirken. Klassische Beispiele sind Wohnungsgenossenschaften oder es gibt auch Banken, die als Genossenschaften organisiert sind, die Erfurter Bank zum Beispiel bei uns in Erfurt, eben so eine Kulturgenossenschaft, die eben ein ganz konkretes Ziel hat, nämlich den Wiederaufbau oder die Sanierung und Wiederbetrieb des Schauspielhauses. Bei der Investorensuche von Rot-Weiß geht es wahrscheinlich, Herr Reinhardt, darum, dass man diese vielen kleinen Fangruppierungen oder auch Einzelfans bündeln will. Er hat jetzt in der Zeitung geschrieben, dass ein Genossenschaftsanteil von 100 Euro wohl angedacht ist von ihm, sodass also man mit 100 Euro Anteil an der Genossenschaft im Endeffekt auch zeichnen kann. Ob das jetzt ein sinnvoller Betrag ist oder ob man das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders strickt, das muss man halt sehen. Ich höre mir das erstmal an und dann werden wir im Fanrat diskutieren, ob wir das in irgendeiner Form begleiten oder auch nicht begleiten, weil man muss natürlich logischerweise auch sagen, was hat man dann für ein Ziel, wenn man sich an dieser Fußball GmbH beteiligt. Das Ziel kann zum einen sein, dass man eben sagt, ich will das mit unterstützen, das ist ja auch okay, dann ist es eigentlich völlig egal, wie groß die Genossenschaft wird. Wenn man aber das Ziel hat, mitbestimmen zu wollen, dann muss die bei einer kolportierten Summe von ungefähr 5 Millionen Euro, die diese Ausgliederung jetzt bringen soll oder einbringen soll über Investoren, muss man sich schon überlegen, wie viel Geld müsste denn da eigentlich zusammenkommen, damit man überhaupt maßgeblich mitbestimmen kann. Das kann also durchaus so zwischen 500.000 und 1 Million Euro sein. Und ob die Fanbasis in der Lage und auch willens ist, so viel Geld in eine Genossenschaft reinzustecken, das würde ich jetzt gerade mal ein bisschen bezweifeln. Das muss man halt mal sehen.
Das Bezweifeln kann ich nachvollziehen. Vor dem Hintergrund, die Rheinballer NLZ Crowdfunding-Kampagne hat mit viel Aufwand, also auch viel personellem Aufwand und viel Aufwand der Fans ca. 50.000 Euro zusammengebracht. Da sind 500.000 Euro aus meiner Sicht sehr ambitionierter Betrag.
Ne? Ja, wobei es ja da nicht um Spenden geht, sondern es geht ja darum, dass man Genossenschaftsanteile erwirbt, die ja auch nicht verloren gehen, die kann man auch zurückbekommen, da kann man Sparfristen setzen und so weiter, aber das ist ja Geld, was dann auch der Genossenschaft weiter zur Verfügung steht, und da gibt es auch noch so ein paar rechtliche Fragen, die man klären muss. Was passiert denn eigentlich, wenn so eine Genossenschaft Gesellschafter in der GmbH wird? Wie gestaltet sich das denn zum Beispiel, wenn die GmbH paar Mal wieder Geld braucht, müsste die Genossenschaft nachlegen, müssen alle Genossenschaftsmitglieder dann auch noch was nachschießen und so weiter. Also Fragen, die man erstens klären muss und zweitens auch ganz transparent rüberbringen muss, sonst wird kein einziger Fan sich daran beteiligen, wenn er nicht weiß, wie das läuft.
Wie gesagt, zu diesem ganzen Komplex Genossenschaftsgründung gibt es demnächst ein Informationstreffen beim Insolvenzverwalter. Markus Hirsche vom Fanrad wird dorthin gehen, aber es sind noch weitere Interessierte, die sich irgendwie aktiv einbringen wollen. Interessierte Fans aufgerufen, damit zu gehen. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch per E-Mail an unter info@fanrad-erfurt.de. Und willkommen zurück bei Die Liebe zu einem Club, das RWE-Magazin. Heute mit Markus Hirsche im Studio, unter anderem. Wir haben auch andere Gäste. Im dritten Teil wollen wir jetzt nochmal einen Ausblick wagen. Auf der Mitgliederversammlung des Fanrats haben die anwesenden Mitglieder ja auch beraten und diskutiert. Was nehmen wir uns eigentlich so vor für 2019? Das eine ist natürlich die Satzungskommission, die soll weiter arbeiten und wird vom Fanrat eben auch unterstützt. Das zweite ist, was ich mir notiert habe, ist, es gab letztes Jahr ein Fanfest am Ende der Saison vor dem letzten Spieltag auf der Rollschuhbahn. Das soll auf jeden Fall, wurde von vielen sehr positiv angenommen, auf jeden Fall wieder durchgeführt werden, ob mit dem FC Rot-Weiß Erfurt oder ohne. Auf jeden Fall soll es ausgerichtet werden. Daran wird sich der Vorstand orientieren und langfristig diesmal Vorbereitungen treffen. Ein Punkt, der heiß diskutiert wurde und dann aber recht einvernehmlich eigentlich beschlossen wurde, ist, dass wir eigentlich der Fanrat für das operative Geschäft, für das Tagesgeschäft des FC Rot-Weiß Erfurt keine Unterstützung vorerst anbieten wird. Ressourcengründe, das hat einfach viele Ressourcen gebunden. Wir sind ja auch alle irgendwie hauptberuflich irgendwo unterwegs. Das war schwierig und das Zweite war halt, wir haben eben ehrlich gesagt da auch wenig bis kaum Anerkennung seitens des Clubs erfahren. Warum muss der Club für sich selber beantworten? Und was wir aber machen werden, wir werden an den FC Rot-Weiß Erfurt herangehen und bei der Gestaltung der Fanartikel einfach nochmal Hilfe anbieten. Ne? Ich erinnere an die unsägliche Schreibweise Weiß mit Doppel-S, weil ja angeblich der Großbuchstabe SZ nicht existiert etc. Also da muss man einfach viel sensibler mit diesem Thema umgehen und wir möchten gern dem FC Rot-Weiß Erfurt dabei helfen. Markus.
Ja, daneben ist es aber schon auch wichtig, dass wir gucken, wie wir den Verein auch weiter im öffentlichen, sagen wir in der öffentlichen Wahrnehmung halten und da ist natürlich diese Sendung hier, die monatlich stattfindet. Das eine, die Liebe zu einem Club. Wir haben in der letzten Saison mehrere Veranstaltungen der sogenannten Tour de Rot-Weiß gemacht, wo wir eben vor dem Heimspiel jeweils abends einen Abend angeboten haben in irgendeiner der Erfurter Kneipen und haben da ja Themen von Rot-Weiß aufgegriffen, ein Quiz organisiert, sodass also die Leute sich mal zusammenfinden konnten. Das werden wir auf alle Fälle wieder aufgreifen.
Wobei man dazu sagen muss, das war sozusagen in Kooperation mit der Kurve oder den Ultras. Ne? Ja. Das war jetzt nicht unser eigenes einziges
Modell. Aber wir wollen uns auf alle Fälle da auch weiter beteiligen und finden das auch gut, dass es in den nächsten Monaten und Jahren auch weitergeführt wird, damit sich das so ein bisschen verstetigt, die ganze Geschichte. Was ganz wichtig sein wird, vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten, ist, dass wir uns als Fanrat oder als Fans insgesamt nochmal mit dem Thema, wie ist Rot-Weiß Erfurt in der Stadt verortet, was hat der Verein eigentlich für ein Image, beschäftigen. Da müssen wir uns mal ein paar Konzepte und Strategien überlegen, wie wir das in Zukunft einfach mal ein bisschen besser gestalten. Und ich glaube, das muss auch von den Fans kommen, weil das ist von der Vereinsführung, also sprich, die ist ja im Moment das Insolvenzbüro, das ist nicht im Fokus, muss es wahrscheinlich auch nicht sein. Der hat einfach einen ganz anderen Auftrag. Der muss den Verein wirtschaftlich gesunden. Aber wie das für die nächsten Jahre sich für Rot-Weiß darstellt, da müssen wahrscheinlich dann auch die Mitglieder des Vereins Rot-Weiß Erfurt, aber auch der Fanrat, die Fanratmitglieder in Zukunft ein bisschen mehr sich engagieren und was tun, damit sich das Image des Vereins so Stück für Stück in den nächsten Jahren auch wieder verändert, sprich verbessert.
Da gab es ein, zwei Beispiele, die genannt wurden, wofür sich der Vorstand einsetzen soll. Kann man das schon verraten?
Naja, das muss man gucken. Also wir hatten zum Beispiel das Beispiel, dass wir uns eben da beteiligen, rund ums Stadion oder auch in der Stadt mal ein bisschen für Ordnung zu sorgen, wenn jetzt so ein Heimspiel ist.
Also Ordnung heißt Müll, heißt nicht Ordnungskraft.
Nee, Sicherheitskraft. Ja, einfach danach wieder aufzuräumen. Also ich persönlich wohne auch im Umfeld des Stadions und da ist es so, dass das sehr oft also auch so vorkommt, dass es noch 3-4 Tage später aussieht, wie kurz nach dem Heimspiel. Das muss ja nicht sein und das führt natürlich bei den Spaziergängern, die im Südpark unterwegs sind und auch im Stadion rumlaufen, in den Steiger gehen und so weiter, immer wieder zu ablehnenden Äußerungen. Und eine Überlegung war, das wird auch in anderen Städten schon praktiziert, dass man eben auch mit Mannschaften, wo das möglich ist, die Gäste, bei Beispiel Heimspielen, wo das möglich ist, die Gästefans einfach mal den Gästefans auch die Stadt mal näher bringt und mal eine kleine Stadtführung vor dem Spiel macht oder eben gemeinsame Aktionen. Da gab es auch früher schon solche Aktivitäten. Ich kann mich erinnern, dass wir auch selber zum Beispiel Radtouren zu anderen Vereinen gemacht haben und da man sich mit Fangruppierungen getroffen hat. Und es gibt ja auch ein paar Freundschaften. Ist ja nicht alles problembeladen und da könnte man auf alle Fälle mal starten und ja, unsere Stadt Erfurt auch mal ein bisschen besser ins Licht drücken.
Okay, also jede Menge Vorhaben für den Fanrat. Wer sich davon angesprochen fühlt, guckt einfach mal auf die Internetseite fanrat-erfurt.de. Dort seht ihr in aller Regel die letzte Meldung von uns, aber natürlich alle Kontaktdaten und wie wir so aufgebaut sind und wer die Ansprechpartner sind. Also meldet euch bei uns, fanrat-erfurt.de, und engagiert euch einfach mit. Also, Dankeschön, Markus.
Ja, schönen Tag noch.
Ja, das war das Interview mit Markus Hörche vom Fanrat. Wie gesagt, vorab aufgezeichnet am Sonntag, großspurig zwischendurch immer mal versprochen, dass Musik kommt. Das habe ich mir dann jetzt gespart. Ich habe in meiner Panik jetzt festgestellt, es ist schon eine Dreiviertelstunde rum. Reinhard ist nicht dabei als Hauptmoderator, das merkt man. Und wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit. Sven Söderberg, hatte ich am Anfang der Sendung angesprochen, sitzt hier abgehetzt im Studio und führt mit mir jetzt das Studiogespräch.
War wirklich tatsächlich, auch wenn es ein bisschen banal klingt, konstruktiv. Also es gab keine Schreiereien.
Und ich eigentlich mit dem Eindruck da herausgegangen bin, dass man allseits gewillt ist.
Die Stadt kann aber auch was für den Verein tun, gerade was den Nachwuchs angeht. FC Rot-Weiß Erfurt ist Elite.
Von was reden wir überhaupt? Dass klar Schiff gemacht wird, Zahlen auf den Tisch, damit man darüber diskutieren kann.
Wir wollen wirklich Mitglieder, die lange dabei sind, ehren und auch mal einfach Dankeschön sagen. Hallo.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Kurzpass, das Studiogespräch.
Ja, Sven, du bist ja seit Urzeiten Anhänger des FC Rot-Weiß Erfurt.
Das hättest du gerne.
Wir erinnern uns, wie du damals als kleiner Stift am Zaun klebtest. Du bist aber heute hier bei uns im Studio primär als Vertreter dieses ominösen Vereins, der sich mit Kultur, Integrationsfragen, Fußball, Fairplay, Miteinander und so weiter beschäftigt, nämlich Spirit of Football. Und du warst sehr abgehetzt, als du vorhin ins Studio kamst. Du bist nämlich direkt aus Berlin hierher gekommen, aus dem Zug gestürzt, hierher gerannt und dann hier oben mit hängender Zunge angekommen. Warum? Da gab es etwas, was du uns, oder gibt es etwas, was du uns berichten kannst? Stichwort 11 Millimeter.
Ja, das stimmt. Hallo erstmal und danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich bin tatsächlich ein bisschen abgehetzt. Ich bin vor einer knappen Stunde aus dem Zug gefallen aus Berlin und bin beeindruckt, dass man in einer Stunde 40 aus der einen Landeshauptstadt in die Bundeshauptstadt gelangt. Die Wege werden immer kürzer und wir waren, oder ich war zusammen mit meinem Kollegen Andrew Ares in Berlin und haben dort wir haben unseren Film präsentiert, der bald in die Kinos kommt. Und jetzt wirst du natürlich fragen,
ein richtiger 90-minütiger
Kinofilm. Und wer Spirit of Football kennt und uns ein bisschen verfolgt, der weiß, dass wir alle 4 Jahre auf ein großes Projekt haben, das nennt sich The Ball. Alle 4 Jahre tragen wir einen Fußball von England, Battersea Park, der Heimat des modernen Fußballs, zum Austragungsort der WM. Letztes Jahr sind wir nach Russland gereist und waren 4 Monate oder 4,5 Monate unterwegs durch Europa und haben dort insgesamt, glaube ich, fast 16 Länder bereist, über 7.500 Leute getroffen, die mit uns in irgendeiner Form interagiert haben, auf den Ball unterschrieben haben. Und diese Reise wurde begleitet von einem Kameramann und einem Regisseur, was möglich wurde durch die Robert-Bosch-Stiftung, die das gemacht haben und das, diese Leute engagiert haben. Und da diese Menschen, diese jungen Filmmenschen haben jetzt im letzten halben Jahr einen Film produziert. Aha. Über diese Reise von uns als Team, als Bird of Football Team, wie wir mit diesem Ball durch Europa reisen zur WM.
Das muss ich mir wahrscheinlich nicht als klassisch trockene Dokumentation, sondern wie heißt das jetzt immer so, Dokutainment-Stil vorstellen? Oder was? Oder ist das ein Spielfilm? Gibt es da eine Handlung? Oder ist das ein reines Begleiten eures Projekts?
Ja, ich wollte, dass ich dir das sagen könnte, aber ich kann es einfach nicht, einfach aus dem Grund, dass ich nichts von diesem Film gesehen habe bis jetzt. Das ist wirklich super, super geheim. Außer, dass ich heute Vormittag in Berlin irgendwo in einem Tonstudio auch saß, vor einem Mikrofon. Aha. Und zusammen mit Benny und Andrew, die einige Szenen nachvertonen musste, weil da war die Tonqualität einfach zu schlecht. Aha. Und da wurde uns quasi das gezeigt und da konnten wir schon so ein bisschen raussehen, okay, diese Szene in Kroatien oder da, wo wir die Grenze zwischen Bulgarien und Griechenland drüber gefahren sind, die Szene wird mit drinne sein. Da habe ich so einen kleinen Eindruck bekommen. Also es ist ein Dokumentarfilm, der begleitet und im Kern steht quasi die Fragestellung, was passiert, wenn ein Fußball sozusagen durch Europa reist und wo stößt er auf Grenzen, welche Leute trifft er, welche Kulturräume tritt er ein, mit wem interagiert er, wie leben Menschen in unterschiedlichen europäischen Ländern und Nachbarländern auch.
Und du hast gesagt, das wird jetzt erstmalig der Weltöffentlichkeit präsentiert auf dem 11mm-Festival. Wann ist das denn?
Das 11mm-Festival ist vom 22. bis 26. März in Berlin und wir sind am 23. März, das ist ein Samstag, da gibt es so eine Art Sneak Preview, da wurde das Babylon Kino in Berlin wurde dann reserviert, gibt 500 Plätze und wir dürfen mit Freunden und Gästen dort uns das angucken. Jeder ist dazu herzlich eingeladen. Also ich weiß, der Weg nach Berlin ist jetzt nicht mehr so weit, aber man kann sich in den Zug setzen, wenn man Fußball interessiert ist und kann man, das sind ganz, ganz tolle andere Filme, die dort gezeigt werden. Wir haben gestern sozusagen die DFB Kulturstiftung und der Verein, der dieses 11mm Festival organisiert, Brot und Spiele e.V. aus Berlin, die haben gestern öffentlich geladen im Rahmen der Berlinale. Da waren dann ganz viele Vertreter und die haben sozusagen gesagt, was wird auf diesem 11mm-Festival gezeigt, und unter anderem wir als Film, aber auch ganz, ganz viele andere tolle, tolle Fußballfilme, die sich ich gucke noch mal kurz auf den Flyer, die im Fokus haben, Frauen im Fußball und Fußball und Macht sind die Hauptthemen.
Ja.
Ist richtig gelesen? Ja, Fußball und Macht.
Terminlich, also ich denke gerade drüber nach, hinzufahren, aber es hat sich schon erledigt, weil da ist nämlich die Leipziger Buchmesse. Ja. Das heißt, die ganzen lesenden Menschen habt ihr schon mal nicht dabei.
Ja, aber wir haben ein Ziel, und zwar wollen wir den Film nach Erfurt holen und wollen den in Erfurt an einem Ort zeigen, wo viele Leute aus Erfurt den dann sehen können. Am allerliebsten im Stadion, in der, also nicht auf der Leinwand, sondern in der Multifunktionsgebäude. Das wäre unser großes Ziel, dass wir allen Leuten, die gerne wissen möchten, was wir da erlebt haben letzten Sommer, einladen und dann diesen Film gucken.
Und läuft der denn auch regulär in irgendwelchen Programmkinos? Wisst ihr das schon?
Ja, oder? Soll. Gestern war auch der Distributor war auch dort und die wollen jetzt den Film. Es gibt ja viele Fußballfestivals in der ganzen Welt, da wollen die den anpreisen und wollen die dort sozusagen dort zeigen. Es gibt die Idee, auch den Film als Fernsehfassung zu kürzen und dann in Spartensendern wie Arte und Dreisat zu zeigen. Also könnte vielleicht sein, dass irgendwann mal ein Film von einer Erfurter Organisation im Fernsehen läuft, wenn das gekauft wird. Mal gucken. Und vielleicht, wenn er wirklich super erfolgreich ist, vielleicht auch dann in den großen Kinos. Aber das ist alles Zukunftsmusik, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Muss man gucken, ob den Leuten das gefällt, was da zu sehen ist.
Also am 23. März in Berlin beim 11mm Festival. Das Kino habe ich mir jetzt schon wieder nicht gemerkt.
Kino Babylon.
Karten kann man sicherlich über die Internetseite, die gängige 11mm Festival, einfach mal eingeben. Sich besorgen, also wer dahin will oder gerade in Berlin ist, das wird sich sicherlich lohnen. Das zweite Thema, was du mir jetzt, wir haben das ja professionell vorbereitet, natürlich, unser Interview. Du hast mir das hier zwischen Tür und Angel kurz mal so schnell gesagt. Es gibt ein Projekt, ein weiteres Projekt von euch, also von Spirit of Football, und zwar im Südosten der Stadt Erfurt. Da geht es um Fußball und Sport und Integration, nehme ich mal an. Erfurt ist Südosten, ist ja jetzt naheliegend, da ist auch das Stadion.
Stimmt, da ist auch das Stadion, ja. Aber der Südosten geht ja quasi weiter noch raus. Herrenberg, Drosselberg, Wiesenhügel.
Ah, stimmt.
Die Ecke. Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, so dieser ominöse Verein Spirit of Football. Ne? Ominös ist ja auch schon wieder so, also weiß ich nicht, was du unter ominös verstehst. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du abzielst, weil, oder?
Nee, das war...
Oder war das nur ein magisches Füllwort?
Das war wie ein Füllwort ohne großen Verstand.
Wie so oft in der Fußballer-Kommunikation verwendet. Ja, aber es trifft, glaube ich, ein kleines bisschen so den Charakter, weil viele Leute, obwohl es uns schon länger gibt in Erfurt, hören Spirit of Football und wissen nicht immer gleich ad hoc so, wo soll ich die einordnen, was ist das, was machen die? Also wir sind Träger der Jugendhilfe und nutzen den Fußballsport, um niederschwellige Sport- und Begegnungsangebote durchzuführen im schulischen und außerschulischen Kontext. Aha. Und jetzt seit Oktober letzten Jahres sind wir gefördert worden von der Stadt durch das Jugendamt und konnten da jemanden einstellen, der speziell sich darauf konzentriert, im Erfurter Südosten Angebote zu machen, niederschwellig, also ganz, ganz einfach, also sprich eine Hallenzeit, die wir jetzt schon jeden Donnerstag haben von 15 bis 17 Uhr, die Kids und die Jugendlichen einfach zu aktivieren, mit uns zu spielen und durch uns und unsere Weltauffassung ein bisschen von der Welt kennenzulernen, ein bisschen viel auch über das Miteinander kennenzulernen. Und wir wollen natürlich auch versuchen, die Toleranz und die Weltoffenheit und das, wie man miteinander umgeht, zu fördern, so dass am Ende wir irgendwie alle spielen und auch irgendwie alle irgendwie in der Mannschaft sind, auch Gegner haben, aber trotzdem verstehen, dass wir alle zusammen, wie wir hier in Erfurt im Südosten oder in Thüringen oder in Deutschland oder in Europa auf der Welt, wie wir hier leben, dass wir einfach miteinander auskommen müssen. Und darum geht's im Endeffekt.
Was ist jetzt der Unterschied zu eurem Quartierfußballprojekt, was ihr mit der Kovo gemacht habt? Das hat ja auch hieß das so?
Das Quartiersfußball.
Genau, das war ja auch in Neubaugebieten, sag ich mal.
Ja. Startet wieder im April.
Geht aber quasi, was ist der inhaltliche Unterschied?
Keiner. Es ist sozusagen es ist ähnlich, findet aber quasi konzentriert im Erfurter Südosten statt. Der Quartiersfußball, da waren wir im Ried, da waren wir am Juri-Gagarin-Ring, oben auch am Wiesenhügel und am Huttenplatz. Genau, also da waren wir sozusagen in vier Quartieren. Und jetzt sind wir sozusagen verstärkt im Erfurter Südosten. Also wir haben den Auftrag und auch den Wunsch und das Ziel, verstärkt im Erfurter Südosten zu agieren als zusätzlicher Akteur oder Anbieter von Sport-, Begegnungs- und Integrationsangeboten. Mhm. Und das weiß man ja, dass das Fußball da einfach unfassbar dafür geeignet ist, weil hey, der Ball rollt und ne, die Leute kommen zusammen und dann ist es dann aus unserer Auffassung her egal, wer das ist, wo der herkommt. Wichtig ist, dass wir uns erstmal begegnen, zusammen spielen, austauschen. So, darum geht es eigentlich.
Gibt es da irgendwelche Altersgruppenbeschränkungen oder kann da auch der 50-Jährige hinkommen? Oder ist das jetzt eher für Jugendliche?
Hast du
oder?
Bock? Nee. Es ist schon an Kinder und Jugendliche gerichtet. Kernzielgruppe ist zwischen 10 und 26. Und also unsere Idee und das Ziel ist, da zweimal wöchentlich im Freizeitbereich dort oben aufzuschlagen. Das wird dann noch angekündigt, auch auf unserer Homepage. Und zusätzlich wollen wir auch im schulischen Kontext dort aktiv sein. Das heißt, wir sind gerade dabei, Partnerschulen zu akquirieren, die mit uns zusammenarbeiten wollen, dass wir dann halt auch in der Schule ein Spirit of Football-Angebot machen können.
Okay. Soweit, also wer da Interesse hat, Augen und Ohr offen halten, beziehungsweise sich bei Spirit selber melden.
Genau, auf die Homepage www.spirit-football.com. of-football.de gucken. Da gibt es eine Telefonnummer in unserem Büro in der Marktstraße. Da ruft man an und fragt nach Robert, denn der ist der Ansprechpartner für dieses Programm. Und dann kriegt man dort weitere Informationen.
Okay, dann vielen Dank, Sven, dass du uns nochmal aufgeklärt hast über eure neuesten Projekte. Vielen Dank, Ronald, für die Spielanalyse. Wir werden sehen, was in Chemnitz rauskommt.
3 Punkte hoffentlich.
Oder 4. Wir werden sehen. Okay, dann also, das war die Februarsendung. Die Liebe zu einem Club. Macht's gut.
Vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid.
Dankeschön.
Ja, auch von mir vielen Dank und immer wieder gerne.
So. Okay, gut, danke euch. Ja, ich schenke dir nochmal, aber erst heute Abend wahrscheinlich als.
Rot-Weiß, 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 Rot-Weiß. Rot-Weiß, Rot-Weiß, Rot-Weiß.
Und nicht Karl-Heinz.
Muschbe.